Krebs überleben. Darauf kommt es an.
Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
Tumore im weiblichen Unterleib werden oft nur durch Zufall entdeckt oder erst sehr spät. Wer sich in einem zertifizierten Krebszentrum behandeln lässt, lebt statistisch gesehen länger, sagt Professor Dr. Gerhard Gebauer. Er ist Chefarzt der Gynäkologie und gynäkologischen Onkologie an der Asklepios Klinik Barmbek. Wieso wirkt sich ein zertifiziertes Zentrum so sehr auf mein Leben aus? Sie leiten ja so ein zertifiziertes Zentrum.
Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben vor 20 Jahren begonnen, Strukturen zu schaffen in der Onkologie, die die enge Vernetzung verschiedener Fachdisziplinen sicherstellen sollen. Und genau das ist das, was wir sehen in der Verbesserung des Überlebens von Krebspatienten, dass die enge Abstimmung zwischen Operation, Systemtherapie, Strahlentherapie und allen anderen Therapieoptionen in einem Zentrum wirklich umgesetzt wird. Und das verbessert Überleben.
Ja, wenn ich Patient bin bei Ihnen, woran merke ich denn das, dass ich in so einem Zentrum bin?
Bestenfalls merken Sie das daran, dass Sie eine sehr koordinierte Behandlung erhalten. Zentren sind ausgewiesen, werden ihre Zertifikate beispielsweise präsentieren von der Deutschen Krebsgesellschaft, sodass man das als Patient auch normalerweise relativ schnell erkennen kann. Aber natürlich darf auch jemand außerhalb eines Zentrums Krebs behandeln.
Ja, nochmal, also wenn ich jetzt zu Ihnen in die Klinik komme, in ein Zentrum, was ist denn da zentriert? Also was ist denn da sozusagen alles um mich nah herum, was das Zentrum ausmacht?
Also die zentrale Drehscheibe ist tatsächlich die Tumorkonferenz, in der alle Fachdisziplinen, aus allen beteiligten Fachdisziplinen ein Vertreter da ist, der auch mit der Erkrankung sich gut auskennt. Und dort werden die Therapiekonzepte festgelegt und dann mit einer Patientin besprochen, inwieweit das umsetzbar ist.
Das heißt, in dieser Tumorkonferenz sitzen also die unterschiedlichen Fachrichtungen der Ärzte, die mich oder Ärztinnen natürlich auch, die mich behandeln werden. Es wird ja wahrscheinlich auch sich auswirken auf die Methoden, die Sie nachher anwenden in der Therapie. Also wir reden ja über Krebs, das heißt, da gibt es ja nicht nur die OP, da gibt es ja dann auch noch Systemtherapien, glaube ich, nennt man das.
Ja, also letztendlich werden Krebserkrankungen durch drei Säulen in der Therapie letztendlich behandelt. Das eine ist die operative Therapie, das andere ist die Systemtherapie, zu der ein riesiges Spektrum an verschiedenen Medikationen gehört. Immuntherapien, Antikörper, natürlich auch Chemotherapien und dann strahlentherapeutische Behandlungen, die manchmal auch alleine ausreichend sind für manche Krebserkrankungen.
Ja, und die Robotik, die spielt ja bei Ihnen auch noch eine Rolle.
Ja, Sie sprechen innovative Therapieverfahren an. Robotisches Operieren ist sicherlich eine wirkliche Bereicherung der operativen Therapie, nicht für alle Krebserkrankungen gleichermaßen geeignet. Aber der Vorteil der Robotik ist, man kann außerordentlich gezielt mit einer sehr, sehr guten Sicht operieren. Das macht weniger Komplikationen, weniger Blutverlust. Und Patienten merken das, indem sie in der Regel nach solchen Eingriffen tatsächlich weniger Beschwerden, weniger Schmerzen haben als nach konventionellen Eingriffen.
Ja, genau. Ich glaube, Da Vinci ist ja dieses Wort, das da bei Ihnen durchgeisterte, so heißt in diesem Fall das Paprikat. Wir sind ja noch bei der Frage, woran merke ich so ein zertifiziertes Zentrum? Bieten Sie mir als Patient für meine mögliche Gesundung mehr als das, was schon erprobt ist?
Sie sprechen auf Studien an und innovative Therapien. Vielleicht. Das ist etwas, was Bestandteil eines solchen Zentrums ist. Wir bieten für verschiedene Indikationen Studien an. Studienkonzepte sind, ja, letztendlich bieten die Chance, dass man ein innovatives Therapiekonzept anwenden kann, das eben noch nicht in der Routine angekommen ist, das aber eine sehr hohe Chance hat, in die Routine zu kommen. Und da ist man mit Studienkonzepten in der Regel relativ früh dabei, solche Möglichkeiten anzubieten.
Ja, die Studien sind freiwillig für den Patienten, oder?
Selbstverständlich, ja. Also eine Studie beinhaltet die Chance, eine innovative Therapie zu bekommen. Und Studien sind sehr eng monitoriert, um zu schauen, ob tatsächlich dieses Konzept funktioniert, ob es entsprechend wenig Nebenwirkungen hat. Und wenn dem nicht so wäre, würde eine Studie beispielsweise auch abgebrochen.
Das heißt, kann sie mir, also offen gefragt, kann mir die Teilnahme an einer Studie schaden?
Theoretisch ja, sehr unwahrscheinlich ist es allerdings trotzdem. Im Gegenteil, eigentlich bietet es die Chance auf ein innovatives Therapiekonzept, das so noch nicht verfügbar ist.
Ja, und dass er eng überwacht wird dann, weil es bei Ihnen ja im Hause ist. Ich bin ja da vor Ort, sozusagen. Zertifizierung. Es ist ja schön, wenn man dann so ein Zertifikat hat, aber ich frage mich gerade, wer stellt mir das denn überhaupt aus? Also woher wissen denn die Leute, worüber sie reden?
Ja, also solche Zertifikate werden von der Deutschen Krebsgesellschaft ausgestellt. Das ist ein sehr, sehr mühseliger Prozess, der uns auch nicht nur immer freut. Wir werden einmal im Jahr überwacht von Gutachtern, die die Klinik inspizieren, die unsere Prozesse anschauen, schauen, ob Therapieleitlinien gerecht sind, ob alle Kennzahlen erforderlichen Kennzahlen erfüllt werden. Und dann werden darüber hinaus eben Behandlungsfälle des letzten Jahres im Einzelnen durchgeschaut, um das, was wir so erzählen, wie wir es wohl machen, ob wir das auch tatsächlich so umsetzen. Das ist ein sehr, sehr mühseliger Prozess, der sich jedes Jahr über mehrere Tage erstreckt, von der Vorbereitung ganz abgesehen. Aber ich glaube, es lohnt sich.
Man kann ja viel sagen, wie man Dinge umsetzt. Wird das denn auch kontrolliert, ob es so gemacht worden ist am Ende wirklich?
Ja, das ist das, was ich sagte. Zum Schluss wird bei einem Audit immer in die Akten reingeschaut. Und dann wird geschaut, ob über das, was wir an Strukturen haben und anbieten, das, was wir erzählen, wie unsere Standards tatsächlich sind, ob das sich dann in den Akten in der Behandlung tatsächlich auch so nachvollziehen lässt. Das muss sein. Andernfalls kann so ein Klinikum nicht als zertifiziertes Haus weiterarbeiten.
Ja. Spielen da auch Fallzahlen eine Rolle? Also, dass man eine gewisse Grundmenge, Mindestmenge?
Offen gesagt ist es ja so, wenn Sie eine gewisse Routine haben, brauchen Sie auch eine entsprechende Fallzahl, sodass Sie mit bestimmten Erkrankungen auch immer wieder konfrontiert werden, um ein Team zu haben, das damit auch Routine hat. Auch das ist eine Anforderung in der Zertifizierung, Mindestfallzahlen zu haben. Ansonsten kann man an diesem Verfahren nicht teilnehmen.
Ja, wir wollen ja in diesem Interview über zwei Krebsarten sprechen, die beide anspruchsvoll sind und die relativ häufig vorkommen. Das eine ist der Eierstockkrebs, der ist, glaube ich, aus Ihrer Sicht im gynäkologischen Bereich ein sehr anspruchsvoller Krebs, oder? Eine anspruchsvolle Behandlung vielleicht?
Ja, das ist richtig. Eierstockkrebs ist eine Erkrankung, die sich erst normalerweise in späten Stadien bemerkbar macht. Ja. Die Erkrankung dementsprechend häufig sehr ausgedehnt ist im Bauchraum. Und das Ziel der Behandlung ist zunächst immer, diese Erkrankung so zu operieren, dass keine Tumorreste im Bauchraum verbleiben. Mhm. Und das bedeutet, das sind Eingriffe, die sehr ausgedehnt sein können, die auch verschiedene Fachdisziplinen einbeziehen, Viszeralchirurgie beispielsweise. Wir brauchen eine sehr gute Betreuung durch Anästhesie, Intensivmedizin. Und diese Eingriffe erfordern sehr hohe operative Expertise.
Weil sich der Krebs so stark ausbreitet?
Weil der Krebs sich im Bauchraum sehr leicht ausbreiten kann und viele Organe betreffen kann, die dann jeweils operativ versorgt werden müssen. Also das kann bedeuten, dass Darmoperationen mit einbezogen werden müssen, Eingriffe im Oberbauch, an der Leber, am Zwerchfell sind sehr häufig erforderlich. Dazu eben die Operationen im Bereich Gebärmutter, Eierstöcke und des Bauchfells. Das sind Eingriffe, die durchaus 6, 7, 8 Stunden dauern können. Und ganz wichtig ist, diese Eingriffe so durchzuführen, dass die Patientin mit möglichst wenig Komplikationen aus diesen Eingriffen wieder herauskommen, damit eine weitere Therapie ohne Zeitverzögerung auch aufgenommen werden kann.
Sie meinen dann eine Chemo oder eine systemische Therapie?
Ja, die typische Situation Eierstockkrebs beinhaltet die Operation und dann anschließend eine Chemotherapie und eine darüber hinausgehende Erhaltungstherapie. Mhm. Unser Ziel ist typischerweise, die Anschlusstherapie binnen 6 Wochen zu beginnen. Mhm. Und das geht nur, wenn die Eingriffe so routiniert stattfinden, dass mit möglichst wenig Zeitverzug dann diese Systemtherapie möglich ist.
Aha, das heißt also, da kommt es darauf an, sehr schnell anzufangen mit der Therapie hinter der Operation. Denn sonst sagt man ja, dass es bei Krebsoperationen ja, glaube ich, nicht so unbedingt auf den Tag ankommen muss, oder?
Das ist richtig. Also Geschwindigkeit ist in der Onkologie nicht so entscheidend. Wichtig ist, dass das Konzept stimmt. Wenn wir aber eine radikale Operation bei Eierstockkrebs durchführen, dann wollen wir dem Tumor keine Chance geben, nachzuwachsen nach der Operation. Und deshalb wollen wir relativ bald mit der Systemtherapie anfangen. Mhm. Wichtig ist aber tatsächlich diese enge Abfolge der Therapie. Wann ich beginne mit der Therapie, ob das nur eine Woche früher oder später ist, das ist nicht so entscheidend.
Aha, das würde ja dann auch bedeuten, dass, um nochmal auf das Zentrum zu kommen, dass es ja nicht an jeder Ecke gibt, dass man sehr wohl sich eine Woche mehr Zeit lassen kann oder mehrere Wochen mehr Zeit lassen kann, um das für sich zu organisieren, in ein Zentrum zu gehen?
Also zumindest in meinem Fachgebiet ist Onkologie kein Notfall. Das heißt, da besteht immer die Chance, eine Therapie gut zu planen und lieber etwas später mit der Therapie anzufangen, als kopflos irgendetwas zunächst zu machen, das sich hinterher vielleicht nicht als das Richtige herausstellt. Die Zeit hat man. Ob man 2 Wochen oder 3 Wochen früher therapiert, ist in der Regel nicht bedeutsam.
Jetzt nochmal zum Eierstockkrebs zurück. Also die Operation, Sie sagen, die ist anspruchsvoll, weil sehr wohl schon beieinander liegende Organe, aber doch unterschiedlicher Bereiche, in Mitleidenschaft gezogen sein können. Kommt da auch die Robotik ins Spiel, Da Vinci?
Bei Eierstockkrebs nicht, weil wir bei Eierstockkrebs tatsächlich auch sehr viel an Gewebe typischerweise entfernen müssen, was endoskopisch nicht machbar ist. Und der Nachteil der endoskopischen OP ist, dass es nicht gelingt, den Bauchraum vollständig zu inspizieren, was wir bei Eierstockkrebs zwingend brauchen. Bei anderen Krebserkrankungen ist es tatsächlich anders.
Aha, das heißt aber, ach so, weil Sie das sehen müssen insgesamt, ja. Den Bauchraum. Genau, eine andere Krebsart wäre ja die Gebärmutter, das Endometrium, das Endometriumkarzinom. Wie ist da das Vorgehen? Das ist ja auch ein sehr häufiger Krebs, glaube ich.
Das Endometriumkarzinom ist tatsächlich die häufigste gynäkologische Krebserkrankung.
Ja.
Wir haben etwa 11.500 Neuerkrankungen in Deutschland pro Jahr. Das Spannende ist, dass sich bei Endometriumkarzinom das Verständnis dieser Erkrankung in den letzten Jahren grundlegend geändert hat. Wir haben heute verstanden, dass es sehr unterschiedliche Typen des Endometriumkarzinoms gibt. Und diese Differenzierung, die nehmen wir vor mithilfe immunhistochemischer oder molekularer Parameter und können daher das Endometriumkarzinom heute in 4 oder sogar 5 Subgruppen einteilen, die wir zum Teil sehr unterschiedlich behandeln.
Inwiefern?
Bei allen Patienten gehört die Operation dazu. Die Frage ist aber, mit welcher Ausdehnung. Und die typische Operation beim Endometriumkarzinom ist heute eine endoskopische Operation. Wir machen das typischerweise robotisch. Und im Rahmen dieses Eingriffs werden Gebärmutter und Eierstöcke entfernt. Und dann stellt sich immer die Frage, müssen wir weiter operieren? Müssen wir Lymphknoten entfernen? Das machen wir heute in aller Regel nicht mehr so, indem wir große Mengen an Lymphknoten entfernen, sondern sehr gezielt, was robotisch sehr gut geht, indem wir uns beschränken auf Wächterlymphknoten, die erste Filterstation von Lymphknoten, die uns diagnostisch hilft einzuschätzen, ist die Erkrankung über die Gebärmutter ausgedehnt oder beschränkt sie sich auf die Gebärmutter.
Und der Vorteil der Robotik nochmal, Da Vinci. Ich kann mir vorstellen, präzisere Eingriffe bedeutet unter Umständen weniger Schmerz für mich danach. Das wird aber nicht alles sein.
Das ist richtig. Ja. Also weniger Schmerz, das ist, glaube ich, das, was Patienten vordergründig als erstes merken, dass die meisten Patienten nach solchen Eingriffen, auch wenn man Lymphknoten entfernt hat, am Tag der OP oder dann am nächsten Tag doch sehr, sehr fit sind. Wir lassen die meisten Patienten nach solchen Eingriffen nach 1 oder 2 Tagen bereits nach Hause. Der zweite Vorteil ist, sie operieren sehr gezielt. Sie können alle Strukturen mit einer sehr guten Vergrößerung sehen. Sie können damit Blutverlust vermeiden. Sie können eben auch Sentinel-Lymphknoten sehr gut operieren. Das sind alles Vorteile, die bei der Operation sich natürlich niederschlagen, die auch dazu führen, dass solche Eingriffe relativ schnell gehen, eine relativ kurze Narkosedauer nur beinhalten, was auch wichtig ist für Patienten, die häufig eine Reihe von Begleiterkrankungen mitbringen.
Ja, das heißt also, ich verstehe im Moment, dass man versucht nicht mehr, also speziell jetzt bei der Gebärmutter nicht mehr so sehr mit Kanonen auf Spatzen zu schießen, sondern das zu geben, was die Frau wirklich braucht. Wir waren bei der Robotik, darüber haben wir gerade geredet. Wir haben darüber gesprochen, über die Wächterlymphknoten, also nicht mehr alle raus. Sie sagten, Sie stellen vorher fest, die Krebszellen, wessen Natur die denn so sind. Was heißt das, ob die Metastasen bilden oder nicht? Ist es das?
Die Diagnose bei Endometriumkarzinom erfolgt normalerweise aufgrund einer Blutung, die eingetreten ist bei der Patientin. Es erfolgt dann eine Ausschabung und an dem Gewebe kann man nicht nur diagnostizieren, ob es eine Krebserkrankung ist oder nicht, sondern an diesem Gewebe können wir auch so das Aggressivitätspotenzial der Tumorerkrankung weitgehend einschätzen. Und in Abhängigkeit von diesem Befund würde man dann entscheiden, wie weitgehend ist operativ vorzugehen. Aber das hat auch Konsequenzen für alle anderen Therapieoptionen, sei es eine Strahlentherapie, sei es eine medikamentöse Therapie, sodass wir heute eigentlich, bevor man das Therapiekonzept entwickelt, bereits eigentlich schon weiß, was für eine Erkrankung, was für eine Aggressivität der Erkrankung kommt hier auf eine Patientin zu und wie kann das Therapiekonzept aussehen. Das wissen wir normalerweise bereits, bevor wir in die OP einsteigen.
Ja, und dann wird es wahrscheinlich möglich sein, innerhalb des selben Hauses auch die Therapie nach der Operation fortzusetzen, oder? Oder muss ich dafür ganz woanders hin?
Da sind wir wieder bei Ihrem Eingangsstatement, ja, zertifiziertes Zentrum. Ja. Das muss so ein Zentrum sicherstellen. Also die Therapie soll aus einem Guss sein, die wird von einem Zentrum komplett koordiniert. Also die Patientin muss sich nicht Behandlungsoptionen dann suchen. Also dieses Netzwerk ist Bestandteil eines solchen Zentrums.
Ja, genau. Was mich nochmal drauf bringt, also die, es sind ja, also bei so einem Zentrum, es ist ja, einmal sind es die ganzen Einzelheiten, die man erlebt dann als Patient und durchmacht. Aber häufig sagt man ja, das Ganze ist mehr als die Summe der Teile. Ist es so? Muss man das so ausdrücken?
Ich glaube, das trifft es ziemlich gut. Wir wissen, ich gebe Ihnen ein Beispiel aus einem anderen Bereich, aus meinem Fachgebiet. Bei Brustkrebs verbessern wir das Überleben durch medikamentöse Therapien etwa um 10%. Wir wissen aber, dass allein durch die Tatsache, solche Patienten im Zentrum zu behandeln und diese enge Vernetzung aller Therapieoptionen zu haben, verbessern wir das Überleben um 25%. Also Sie sehen diese enge Abstimmung der einzelnen Bausteine einer Therapie, von denen nicht jede Patientin alle braucht. Das verbessert Überleben und verbessert und stellt sicher, dass die Patientin eine wirklich optimale Therapie State of the Art erhält.
Vielen Dank für das interessante Gespräch.
Vielen Dank.
Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!